a change, a chance to check out the news.
Herzlich willkommen bei Radioaktiv. Der Song, den ihr gerade gehört habt, heißt Don't You Worry About a Thing. Komponiert hat ihn Stevie Wonder, die grandiose Version eben hat Sonja Bittner gesungen, eine gebürtige Hamelnerin. Es geht in dieser nächsten Stunde um eine Gruppe von Musikern und Tüftlern aus Hannover, die ihr unbedingt kennenlernen solltet. Und es geht um Direct-to-Disc, ein Aufnahmeverfahren der besonderen Art. Aber bevor wir anfangen, ins komplizierte Detail zu gehen, solltet ihr vielleicht erstmal erfahren, mit wem ihr es heute zu tun habt. Anton Posnack-Sommer ist natürlich wie immer an den Reglern. Souverän, hallo Anton. Zum einen ist da Simon Becker-Voss, übrigens gebürtiger Hamelner, er kommt aus Kleinberkel. Der hannoversche Saxophonist hat die Hälfte der Arrangements gemacht. Er ist gefragter Studiomusiker und hat unter anderem lange bei den Ellingtons gespielt. Neben ihm sitzt Stefan Flock. Moin, der diplomierte Toningenieur und Tonmeister lebt in Hannover und hat in Berlin in den legendären Emil Berliner Studios seine zweite Heimat gefunden. Jetzt kommt eine kleine Geschichtsstunde. Der Name Emil Berliner Studios geht auf den Erfinder Emil Berliner zurück, der das Grammophon und die Schallplatte entwickelt hat und dessen Versionen zur Gründung der Deutschen Grammophongesellschaft führten, also die legendärste Plattenfirma, die wir hier im Land haben. Als deren ehemals hauseigenes Tonstudio haben die Emil Berliner Studios mit unzähligen Produktionen und der Entwicklung vieler technischer Neuerungen Schallplattengeschichte geschrieben. Nebenbei, auch Emil Berliner war gebürtiger Hannoveraner. Und last but not James steht hier Helge Adam. Guten Morgen. Auch er kommt aus Hannover. Dort kennt man ihn zum Beispiel als inspirierten Keyboarder bei den Ellingtons und in der Band der Sängerin Aida Kirschi, Anatolian Ghost Jazz. Aber, und damit stehen wir wieder den Bezug zu Hameln her, er unterrichtet seit langem in der Hamelner Musikschule und er war der musikalische Leiter bei diesem Schülerprojekt Southside Story, als er bereits zweimal in unserem Theater über die Bühne gegangen ist. Mit Anatolian Ghost Jazz ist er vor kurzem im gerade preisgekrönten Jazzclub Double Time aufgetreten, wo einige der hier Anwesenden ebenfalls die Ehre hatten, ihn neben sich auf der Bühne zu wissen. Keine Einzelheiten, aber kleiner Tipp. Die Band heißt Krovas & Friends und das ist heute so ähnlich. Ich bin Michael Krovas und hier sitzen meine Friends. Der Name des Projektes und der daraus entstandenen Studioband ist From Scratch, was übersetzt so viel heißt wie von Grund auf. Die Mitglieder kennen und schätzen sich seit Jahren. 2022 haben sie sich in Hannover gegründet. Das war Simon Becker-Voss am Saxophon, Helge Adam am Piano. Kontrabassist war Peter Schweps und Drummer Dieter Zipper-Schmiegelock. Bald gab es eine erste LP-Aufnahme. Fotografia, Musica do Jobim. Eine Verneigung vor dem Komponisten unvergesslicher südamerikanischer Melodien. Antonio Carlos Jobim, der Brasilianer, hat zum Beispiel das legendäre Girl from Ipanema geschrieben. Er wird häufig als König des Bossa Nova bezeichnet. Drummer Schmiegelock hat übrigens lange in Chile gelebt. Und er hat tatsächlich mal für Astro Gilberto das Girl from Ipanema gespielt. Das nur so als Info für Schlauberze. Niemand mag Schlauberze. Hören wir uns lieber einen Klassiker von Fotografia an. Trinkwasser. Klingt auf Portugiesisch natürlich ein bisschen netter. Die Nummer heißt Agua de Beber. Thank you. Das war Agua de Beber von Antonio Carlos Jobim. Diese Produktion, Stefan, das nennt sich Direct-to-Disc. Was macht denn diese Produktion und all die anderen Direct-to-Disc-Sessions, die ihr mit der Band in Berlin aufgehabt, so wahnsinnig besonders?
Wir nehmen direkt auf eine Schallplatte auf. Und das ist insofern besonders, als dass man die Aufnahme gar nicht unterbrechen kann. Also der Schneidstichel senkt sich auf die Lackfolie und dann läuft die Aufnahme oder muss sie durchlaufen, weil man nicht unterbrechen kann. Das ist tatsächlich, das weiß man heute gar nicht mehr, in den ersten etwa 50 Jahren, in denen es die Schallplatte gab, auch die einzige Möglichkeit gewesen, überhaupt Aufnahmen zu machen. Also es wurde immer auf die Schallplatte geschnitten, der Schneidstichel geht runter und dann läuft bis zum Ende durch.
Ja, aber dann kam das Zeitalter der Digitalisierung. Ne? Man hatte plötzlich so viele Spuren, wie man wollte. Man konnte schneiden, was man wollte. Wie kommt man denn darauf, das genaue Gegenteil wieder zu machen? Also back to the roots sozusagen.
Das sind, glaube ich, zwei Sachen bei uns. Zum einen haben wir als EMI Berliner Studios eben die Technik geerbt. Wir haben eine Schallplattenschneidmaschine, die früher für die Deutsche Grammophon in Betrieb war. Und wir sind natürlich mit der digitalen Produktionsweise sehr vertraut. Also wir machen das bis ins Detail rein, dass wir schneiden, mischen und vielleicht einer Müdigkeit darüber. Also uns macht das großen Spaß, so ins Detail zu gehen. Aber manchmal vergisst man darüber den großen Zusammenhang und die eigentliche Aussage der Musik. Und das haben wir so ein bisschen gesucht wieder mit der Wiederbelebung der Direct-to-Disc-Technik.
Das heißt, ihr habt es genau so gemacht, wie es jahrzehntelang irgendwie geplant war. Helge und Simon, als Musiker, wie hat sich das denn angefühlt? Das war das erste Mal, dass ihr sowas, sagen wir mal, Unwiderrufliches auf Vinyl oder was auch immer der Rohling war, bringen musstet, oder? Erzähl mal.
Das war völlig verrückt. Also es ging damit los, dass Stefan angerufen hat und gesagt hat, hier, kannst du dir das vorstellen? Und ich dachte, boah, klar. Und dann so ein Tag später, oh, das heißt ja Folgendes, man muss durchspielen, man muss sich konzentrieren, man muss die Pausen selber einhalten. Das war eigentlich das Krasseste, dieses Einhalten der Pausen zwischen den Songs. Weil wenn die zu lang sind, dann denkt man, die Platte ist kaputt oder ist zu Ende. Und wir hatten den ersten Take gespielt und waren total stolz und haben, boah, super Pausen eingehalten. Und dann kam Rainer Maillard rein, der andere Produzent, und sagt, ja, war toll, aber die Pausen, 20 Sekunden, Jungs, das geht nicht, das ist viel zu lang. Da denkt man, die Platte ist hin. Und so mussten wir dann nochmal kurz üben, dass wir auf 2 bis 3 Sekunden kommen zwischen den Stücken.
Das heißt, sowas muss man tatsächlich lernen. Also ich meine, wir sind alle Musiker, ne? Wir können ja ein Lied durchspielen oder so, wir sind es halt nicht mehr gewohnt. Das war für euch also eine neue Erfahrung. Ne? Hey, erzähl mal, wie war das für dich?
Ja, ich fand das, es war sehr, sehr, also erstmal war es natürlich sehr spannend, wie Simon auch angedeutet hat, dass wir die Pausen hatten wir dann ganz gut raus. Und es ist aber eine tolle Spannung da über die 15 bis 20 Minuten, während wir spielen. Und was ich sehr geschätzt habe, ist, dass man danach nicht sitzt und sagt, ah, da war das und das, das schneiden wir später da und dahin. Stefan hat das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Das kann ja ganz viel geschnitten werden. Das kann ja in diesem Falle nicht. Und deswegen finde ich das großartig. Man spielt es durch und man hat ein Gesamtgefühl und freut sich dann, entweder freut man sich ganz doll über das Ergebnis oder eben nicht. Aber wir haben uns eigentlich meistens gefreut.
Wir haben ja früher immer mal gesagt, wir schummeln, ne, beim Aufnehmen. Also wenn ein Gitarrensolo, wenn da ein Ton verkackt ist, den ändert man digital oder so. Das ging bei euch alles nicht. Okay, pass auf, diese erste Produktion haben nicht nur Fachkreise gefeiert, ne? Also das war mehr als ein Achtungserfolg, ne, glaube ich. Im Oktober 22 hat sich Stefan Flock mit Helge Adam und Simon hingesetzt, den Arrangeuren. Also die beiden haben die Songs auf Fotografia arrangiert und ihr habt dann ein zweites Projekt geplant. Erzähl mal, Stefan, wie ging es dann weiter?
Für die zweite Produktion hatten wir die Idee, ein ganz entspanntes Jazz-Album zu machen. Also Arbeitstitel war Dinner Jazz. Wir wollten.
Also ihr hattet gemeinsam die Idee. Ihr wolltet alle, der Plan war Dinner Jazz.
Also mit der Idee bin, glaube ich, tatsächlich gekommen und habe Simon und Helge erstmal gefragt, sagt mal, also habt ihr Lust überhaupt nochmal sowas zu machen? Und vom Repertoire her könnte ich mir vorstellen, so eine ganz entspannte Produktion, die man also zu Hause auflegt und sich aufs Sofa setzt und vielleicht ein Glas Rotwein dazu und wirklich, also total easy listening. Wobei wir auch, glaube ich, alle die Idee hatten, dass das also auf der einen Seite easy listening sein soll und auf der anderen Seite dem aufmerksamen Hörer trotzdem auch viel Spaß machen kann. Also durch vielleicht besondere
Arrangements. Wieso trotzdem? Verstehe ich
nicht. Naja, also, das macht schon Spaß, wenn das zusammenkommt.
Schönes Ding. Für diese zweite Aufnahme haben Helge und Simon sich wieder gemeinsam Sachen überlebt. Ne? Ihr habt euch auf die Suche begeben nach den passenden Stücken bei euren Lieblingsinterpreten. Ich zähle mal auf. Keith Jarrett, Miles Davis, John Coltrane, Stefano Boilani, Joe Henderson, Jill Evans, Dexter Gordon. Ihr habt natürlich eine Auswahl gefunden, aber die Band, die ihr dann mittlerweile hattet, hat auch Wünsche geäußert. Ne? Dieter Zipper-Schmiegelock hat einen Wunsch gesagt, zum Beispiel.
Genau, das war My Romance. Und Zipper kam bei den ersten Proben immer wieder damit um die Ecke und Helge und ich haben gesagt, ach Mensch, ich weiß ja nicht, ob das jetzt das Richtige ist dafür. Und dann irgendwann haben wir gesagt, ey, jetzt spielen wir es einfach mal. Und dann haben wir nur noch ein paar Akkorde geändert, hier ein bisschen was besprochen und zack, war das Stück fertig.
Das war My Romance von Bill Evans. Ach, was für eine wundervolle Nummer. Naja, so entstand also nach und nach euer zweiter Koffer vollgepackt mit Musik. Die Band, also mit euch, fuhr im Januar 24 nochmal nach Berlin in die Emil Berliner Studios. Luxusproblem 1. Helge Adam konnte aus den drei dortigen Flügeln, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, einen auswählen. Drei Flügel. Er entschied sich für einen butterweichen Steinway, der in den Emil Berliner Studios seinen festen Platz hat. Die Band hatte sich gut vorbereitet. Die beiden LP-Seiten der Full-Stage-Stereo-Variante Direct-to-Disc waren nach einem Tag fertig. Eigentlich war aber noch ein weiterer Tag geplant, ne? Luxusproblem 2. Was war denn jetzt mit der veranschlagten, gebuchten Zeit?
Wir haben erstmal angefangen, die Aufnahme mit einer Klangvorstellung zu machen, die wir zusammen entwickelt hatten. Und das war so, dass wir einfach viele Mikrofone verwendet haben. Also ich habe 4 Mikrofone allein im Flügel gehabt. Ich hatte 2 Mikrofone für das Saxophon, dann 4 Mikrofone insgesamt für das Schlagzeug und ein Pickup und ein Mikrofon im Kontrabass, also eine ganze Menge. Und wir haben versucht, die Trennung zwischen den Mikrofonen ein bisschen zu vergrößern, indem wir die Instrumente auseinandergerückt haben. Das hat für die Musiker dazu geführt, dass sie gefragt haben, ob sie einen Kopfhörer haben können, um die Mischung etwas direkter am Ohr zu haben. Und so haben wir unseren Klang gebaut und waren ganz glücklich. Und dann kam mein Kollege Rainer Maillard, der sich sehr für historische Aufnahmetechnik und überhaupt die Geschichte der Schallplatte interessiert, mit dem Vorschlag, nochmal was ganz anderes zu probieren. Und sein Vorschlag war, die Instrumente alle im Prinzip nur um ein Mikrofonpaar herum zu positionieren. Und es gibt da eine Mikrofontechnik, die ein vor gut 100 Jahren lebender englischer Elektrotechniker und Ingenieur, der sehr viel im Bereich Rundfunkschallplatte erfunden hat, entwickelt hat. Sein Name ist Alan Blumlein.
Alan Blumlein, jeder kennt ihn.
Ja, also wer sich ein bisschen mit Mikrofontechnik beschäftigt, kennt es tatsächlich. Also das beschreibt eine Anordnung von 2 gekreuzten Achtermikrofonen.
Was war das jetzt für ein neues Gefühl? Also Stefan und sein Kollege Rainer hatten dann vorgeschlagen, ihr macht das mal. Das heißt, es hängt tatsächlich nur 2 Mikrofone an der Decke. Ihr habt stundenlang positioniert und so weiter. Was ist passiert? Also es war, er hat praktisch dieselben Nummern nochmal gespielt. Und was ist passiert?
Also dieser Soundcheck sozusagen hat in der Tat exakt 2 Stunden gedauert und lief so, dass wir das Schlagzeug teilweise zentimeterweise komplett verrückt haben, weil man ja am Anfang einmal alles ausbalanciert und dann nimmt man nur noch auf. Man kann nichts mehr machen an der Lautstärke. Ne? Das heißt, wenn ich mich mit dem Saxophon zu sehr drehe, dann gibt es einen anderen Sound und so hatte ich eine Markierung auf dem Boden, dass ich genauso stehen bleibe und immer so spiele bei allen Takes. Und durch diese Nähe, die wir plötzlich hatten, also ich musste aufpassen, dass ich mich nicht nach links lehne, weil dann hätte ich die Becken gestopft von Zipper. Elke konnte ich quasi die Hand geben und André am Kontrabass auch. Und so waren wir ganz nah und musikalisch. Wir haben noch leiser gespielt. Das war echt krass. Wir haben vorher schon total leise gespielt. Deswegen brauchten wir auch die Kopfhörer. Und wir haben noch leiser gespielt und hatten noch feinere Interaktionen sozusagen.
Das heißt intimer. Das war eine ganz intime Stimmung. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Aufnahmeraum, Stefan, ein riesen Saal ist. Und da herrschte also so eine Flüsterstimmung, oder?
Ja, das war wunderbar. Also es hat großen Spaß gemacht, mitzukriegen, wie anders die 4 gespielt haben, weil sie also jetzt auch ohne Kopfhörer einfach viel dichter zusammen waren und viel besser aufeinander reagieren konnten. Das war wirklich großartig.
So, wir wollen mal eine Nummer aus dieser One-Point-Stereo-Session hören. Das Problem ist, was ich jetzt gerade schildern muss, alles das, was wir hier besprechen, lässt sich in einem Medium namens Anführungsstriche unten, Radio, Anführungsstriche oben, äußerst schlecht transportieren. Für die Nerds unter euch, kauft euch diese analogen Schallplatten, legt sie auf einen hochwertigen Torrens-Plattenspieler mit Gegengewicht und hört es euch zu Hause bei einer Pfeife und einem Glas Whisky an oder so. Hier im Radio klingt es wie toller Jazz, aber wir hören mal Stella bei Starlight. Thank you.
Was vielleicht noch zu erwähnen ist, wir haben ja nach den Aufnahmen dann jeweils von Stefan die digitalen, also eine Digitalversion mitbekommen, um zu hören, wie es geworden ist, um vielleicht die Plattenseiten auszusuchen. Und das klingt dann immer, das lege ich mir zu Hause auf meine normale Abhöre, die kennt natürlich, also da höre ich dann eigentlich alles Mögliche und denke so, das ist ja irgendwie so ein bisschen matt, ist natürlich auch leiser, also man hat nicht die Lautstärke einer normalen Version von, was man sonst auf der Abhöre zu hören bekommt. Und dann aber, wenn dann die Schallplatte rauskommt, ist es ein Riesenunterschied. Die Raumverteilung ist plötzlich ganz, ganz schön breit und die Lautheit ist so ein komisches Wort, aber die ist auch wieder da. Es hat wieder einen ganz tollen Sound. Das heißt, dieses Medium-Platte ist da einfach der entscheidende Faktor, wodurch das Digitale dann auch noch etwas wertloser wird für uns.
Naja, das hat man ja früher schon gesagt, ne? Die Dynamik einer Analogplatte oder einer Half-Speed-Japan-Pressung oder so ist ja viel höher. Also ich erinnere mich an die 80er Jahre oder so, Alan Parsons und Pink Floyd war so Referenz, ne? Das auf Half-Speed zu hören, auf einem guten Plattenspieler. Da haben dann die Freaks unter uns irgendwie mit ihrem Joint da gesessen und gesagt, ja, Alter, ist ja kein Vergleich. Aber so ähnlich hat sich das wahrscheinlich angefühlt. Die erste digitale Kopie, die du von Stefan bekommen hast, klang irgendwie wie immer. Und die zweite war dann die Offenbarung, oder?
Ja, also die Vinyl-Version war die Offenbarung, genau. Die digitale Kopie eben noch gar nicht.
Okay, pass auf, die Sessions waren fertig, ihr habt alle drei gesagt, oder du und dein Kollege Rainer habt alle gesagt, okay, war gut. Wie ging's denn dann weiter? Es sollte ja ein haptisches Medium produziert werden.
Ja, da hatten wir wieder ein Luxusproblem und haben dann überlegt, welche Variante soll denn nun rauskommen? Macht man irgendwie A-Seite und A-Seite-Vergleich auf einer Platte? Macht man ein Doppelalbum draus, wenn man die B-Seiten auch noch mitgibt? Oder wie veröffentlicht man das jetzt? Und dann kam die schöne Entscheidung, man veröffentlicht beides als einzelne Ausgaben, einmal Fullstage Hi-Fi und einmal diese One-Point-Stereo-Variante jeweils mit A- und B-Seite, damit man das vergleichen kann.
Hat ja funktioniert. Beide Schallplatten sind sofort in die Top 10 der JPC Jazz-Charts gegangen.
Ja, ich würde gerne noch sagen, dass wir uns eigentlich gar nicht entscheiden konnten, was nun besser ist. Die beiden Versionen sind sehr unterschiedlich. Also manche mögen die Fullstage Stereo, die einfach ein bisschen ein bisschen plastischer, irgendwie näher, größer, breiter klingt, und andere mögen die One-Point Stereo, weil die so ein bisschen altmodisch und noch relaxter und etwas geschlossener, aber vielleicht auch ein bisschen dunkler klingt. Und wir haben dann irgendwie die Idee gehabt, also warum bieten wir das nicht beides an und ermöglichen eben unseren Hörern, da eine Entscheidung zu treffen, was ihnen besser gefällt. Also man kann viel sprechen über Klang, aber eigentlich muss man das selber hören.
Dann habe ich es jetzt verstanden. Also die beiden, das war keine Wertigkeit, was ihr da aufgenommen habt. Das war nicht die One-Point-Stereo-Geschichte, war nicht irgendwie hochwertiger als die ihr davor gemacht hat, sondern nur anders. Okay, hören wir es doch mal an. Thank you. The way you look tonight. Es gibt ein Substantiv dafür, das heißt hach. Okay, war ein Scherz. Im Oktober 24, also letzten Monat, fanden über ein Jahr Planung und Vorbereitung ihren Abschluss. Die dritte Zusammenarbeit der Berliner und From Scratch sollte in Form einer weiteren Aufnahme stattfinden. Diesmal hatten Adam und Becker Voss, also Helge und Simon, hi, guten Tag, Entschuldigung. Ihr hattet also den Wunsch, noch einmal das Genre zu wechseln. Es sollten Songs aus Funk und Soul sollten ein neues Gewand kriegen. Ihr habt lange, lange überlegt und habt lange Hörsessions gemacht und viel gesprochen und so weiter. Und es wurde dann klar, dass es jeweils drei Stücke werden von Stevie Wonder und drei von Michael Jackson.
Mirror took me by surprise. I can't help but see you running off and through my mind, helpless like a baby, sensual.
Your name. can't help it. If I wanted to, I wouldn't help it, even if I could. I can't help it. If I wanted to, I wouldn't help it. No, I can't help it. If I wanted to, I wouldn't help it, even if I could. Can't help it. If I wanted to, I wouldn't help it. No, I can't help it. If I wanted to, I wouldn't help it, even if I could. Can't help it. If I wanted to, I wouldn't help it. No.
Can't Help It von Michael Jackson kommt auf die dritte From-Scratch-Produktion in Kooperation mit den Emil Berliner Studios mit dem schönen Namen Tribute, also Tribute to Michael Jackson und to Stevie Wonder. Helge, wie kamt ihr denn auf diese beiden Legenden? Ich meine, große Nummer.
Das war auf jeden Fall ein langer Abend, der Weg dazu. Also funky sollte es werden und wir dachten, es soll eine Motown-Platte werden, waren wir ganz sicher. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben die Motown-Klassiker, also alle, die wir gefunden haben, durchgehört und waren uns bei jedem Stück eigentlich, sagten, ah, nee, doch ein bisschen zu, für uns ein bisschen zu langweilig. Wir wollten sie ja bearbeiten, das war zwar klar, aber es muss ja einen trotzdem erstmal kitzeln dabei. Und das haben die Motown-Klassiker leider alle nicht gemacht.
Schöne Grüße an Luther Vandross und an Whitney Houston, dass sie euch nicht gekitzelt
haben. Ja, tut mir auch leid. Dann haben wir Michael Jackson, Stevie Wonder gehört und sagten, Mensch, oh, die Songs sind ja wirklich toll. Ja, und Simon, erzähl mal dann weiter vielleicht, was wir dann gemacht haben.
Dann ja, haben wir munter weitergehört und entschieden, okay, die und die und die sollen es werden. Und dann haben wir eben angefangen zu arrangieren und jeder hat so das Stück genommen, wo er als erstes eine Idee hatte. Und dann kam so eine ungewollte Trennung zustande sozusagen, nämlich in der Form, dass Helge die Stevie Wonder Songs sich geschnappt hat und ich habe dann die Michael Jackson Songs genommen. Und so haben wir es dann durchgezogen, bis wir dann jeweils drei fertig hatten.
Bei diesen irrsinnig berühmten Nummern müsst ihr euch natürlich an Kollegen messen lassen, ne? Also allen voran natürlich Quincy Jones, der legendäre, von jedem verehrte Produzent, der am 3. November leider von uns gegangen ist. War das ein Problem? Also hast du dich immer so im Comparison to Quincy Jones gesehen?
Nein, das kann ich gar nicht. Also das steht mir nicht zu, mich mit Quincy Jones zu vergleichen. Für uns war quasi die entweder, ja, wie soll man das sagen, das Fleisch an den Songs, also das, was wir bearbeiten wollten, das musste gut sein. Und dann eben einfach die Bewunderung und Liebe zu den Songs. Und ich glaube, dass man diese Bewunderung für die Songs, dass man die hoffentlich auch in unseren Arrangements hört.
Gerade dazu, es war ja diesmal eine dreiköpfige Bläsersection dabei, das war ja das Besondere. Und der wollten wir in unseren Arrangements besonders viel Aufmerksamkeit zukommen lassen. Das haben wir dann auch. Also das war der Kern, was dann allerdings auch dazu führte, jedenfalls in einem Stück, was ich arrangiert habe, dass ich die Bläser so stark integriert hatte, dass die sagten, du, diese langen Passagen, wir können am Ende, das geht konditionell nicht. Dann sagte ich, okay, da muss ich was streichen. Aber das war ein Fokus, neben dem Gesang natürlich.
Das gibt mir die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, die ich als Sänger schon immer mal stellen wollte. Es gibt ja zwei Arten von Musikern, Musiker und Sänger. Ich bin Zweiteres und ich frage mich, wieso kannst du als Keyboarder Bläser arrangieren?
Das ist bei mir und Simon, glaube ich, sehr ähnlich, weil ich seit über, weiß ich nicht, 25 Jahren mittlerweile Big Bands leite. Und als Pianist ist man da auch sehr nah dran, weil man natürlich das, was auf dem Klavier so spielt, sind im Prinzip Bläsersätze auch dann, wenn man so will. Das kann man gut übertragen. Insofern kann ich das und Simon kann das natürlich auch, weil er selber Bläser ist. Das macht es natürlich dann auch ein bisschen einfacher.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, Saxophon ist ein Blasinstrument. Okay. Einer der Songs, die ihr gemacht habt auf diesem dritten Album, was übrigens nächstes Jahr Mitte Mai erst erscheinen soll, rechtzeitig zum 75. Geburtstag von Stevie Wonder, ist As, die legendäre Nummer. Ihr seid nicht die erste Band, die diese unfassbare Nummer covert. Also ich erinnere mich an diese geniale Version von George Michael und Mary J. Blige. Aber Sonja Bittner, Gruß nach Tündern. Sonja Bittner, die Sängerin auf allen 6 Tracks der dritten neuesten Platte, mit dem wieder naheliegenden Titel Tribute, singt absolut in der obersten Soul-Liga mit.
Du, 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 du.
you can rest your mind assured that I'll be loving you always. 'Cause now you can't reveal the mystery of tomorrow. It's true that I'll be loving you always until the rainbow burns the stars out in the sky, until the ocean covers every mountain high, until the dolphins fly and parrots live at sea, until we dream of life and love becomes a dream. Did you know that true love today? I know I'm leaving, but tomorrow you make me feel the past I mustn't fear. For I know deep in my mind the love of me I left behind. 'Cause I'll be loving you always until the day is night and night becomes a day, until the trees and seas just die. Thank you.
As von Stevie Wonder. Das war Sonja Bittner am Gesang, Simon Becker-Voss am Saxophon, Marvin Zimmermann an der Trompete und am Flügelhorn, Georg Weißbrot an der Posaune, Helge Adam am Rhodes und an einem der geilen Flügel, Peter Schwebs am Kontrabass, Andi Greiter, Percussion und Dieter Zipper-Schmiegelock am Schlagzeug. Letzte Frage für euch. Gibt es nach all diesen berühmten Songs, die ihr mittlerweile aufgenommen habt, einen, den ihr irgendwie ganz besonders lieb habt? Stefan?
Ich kann mich nicht entscheiden, ob es der ist, den ich gerade höre, oder der nächste. Also die ziehen mich alle, jeder Einzelne, so rein. Ist einfach alles großartig.
Komm, dafür geben sie dir doch Geld für die Antwort, oder? Helge, was sagst du?
Also von der letzten Platte mag ich meine Version von S ganz gerne. Ne?
Also ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Okay, eine letzte Nummer noch. Michael Jackson, Welthit. Respekt, dass ihr euch auch daran getraut habt.
Ja, dieses Stück ist so, es ist mein Lieblingsstück. Und zwar vor allen Dingen, weil Sonja das so unfassbar gut singt. Und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut an der einen Stelle. Und dieses Stück ist eine kleine Kollaboration von Helge und mir. Das hat Helge vor vielen Jahren mal arrangiert für die Ellingtones damals. Und ich habe das als Basis genommen, das Harmoniegerüst. Und habe dann das noch erweitert und auch noch ein bisschen verändert. Und vor allen Dingen gibt es so eine kleine rhythmische Spielerei mit einem 12-Achtel-Groove, wo Sonja dann auch wirklich den Text anpassen musste. Ich habe das so zu Hause probiert, gedacht, geil, das geht voll gut. Und dann sagt Sonja, nee, wie soll ich denn das machen? Und dann hat sie zwei, drei Sachen probiert und sagt, ah ja, so mache ich es, zack, geübt, gesungen, fertig.
So, also ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht in das Dunkel dieser geheimnisvollen Produktionstechnik bringen und euch die Mitglieder und Mitmacher von From Scratch so ein bisschen näher bringen und ans Herz legen. Danke fürs Zuhören. Es grüßen von der Technik Anton Posnack-Sommer und euer Moderator Michael Krovers mit Man in the Mirror.
Change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the color on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. See the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make that change. Na 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 na. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize that there are some with no home, not a nickel to loan. Could it be really me pretending that they're not alone? A willow deeply scared, somebody's broken heart, and a washed out dream. They follow the pattern of the wind, you see.